Hallo zu Folge 7 von Money and More, dem Finanzpodcast von brokervergleich.de. Mein Name ist Mario Hess und diese Woche starten wir mal ohne Umschweife. Erstens mit dem Blick auf die Kurse der Impfstoffhersteller Teil 2 und einem Abstecher rund um die Lufthansa. Dann noch die News und los geht's. Thema 1. Die Impfstoffaktienkandidaten. Teil 2. Auch diesmal werfen wir wieder einen Blick auf Aktienkurse von Unternehmen, die in die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus involviert sind. Im Fokus diese Woche CanSino Biologics, ein chinesisches Impfstoffunternehmen, kurz Biotechnologie. Deren Aktienkurs schoss zuletzt mächtig durch die Decke. Das 52-Wochen-Hoch lag bei 29,80 Euro pro Aktie, also eine gepflegte Steigerung um ein paar hundert Prozent, sagen wir rund 860, wenn wir vom Tiefstand im Juni 2019 ausgehen. Wer jetzt aber denkt, dass da ein Einstieg immer noch interessant scheint, sollte sich die vergangene Woche ansehen. Da wurden die Ergebnisse der Phase 1-Studie des CanSino-Corona-Impfstoffs im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht. Resultat? Klingt erstmal gut. 108 Probanden, wahrscheinlich sicher, Immunantwort vorhanden. Phase 2 kann kommen. Bevor wir jetzt dazu übergehen, uns unkompetent mit medizinischen Details abzuplagen, kommen wir zur bisher einzigen Nebenwirkung, einem Kurssturz um mehr als 20%. Am Mittwoch der letzten Maiwoche rutschte der Kurs zur Eröffnung unter die 20er-Marke. Das nennt sich Gewinnmitnahme. Gründe, warum das ausgerechnet nach guten Nachrichten aus Fernost passierte? Zunächst ist der Kursanstieg von CanSino recht monothematisch mit dem Coronavirus-Impfstoff und dem Rennen um dessen Entwicklung verbunden. Und auf der Kursstrecke bis zu den ersten Ergebnissen drücken auch die Anleger die Daumen. Ob dem Sprinter CanSino aber auch auf der Mittel- und Langstrecke nicht die Körner ausgehen, das scheint dann doch eher was für altruistisch orientierte Anleger zu sein. Der Rest packt erstmal seine Sachen und wartet ab, wie sich Phase 2 entwickelt. Aber das dauert bekanntermaßen. Und was macht die Konkurrenz bzw. das freundliche Biotechnologieunternehmen Moderna? Auch da gibt es ein ähnliches Bild. Vor rund einem Jahr dümpelten die Kurse der Amerikaner irgendwo zwischen 12 und 13 Euro herum. Mit dem Coronavirus und der Suche nach dem Impfstoff kam der Hype. Die Ergebnisse auch hier. Impfstoff sorgt für gute Ergebnisse und die FDA, also die US-Behörde für Lebensmittel und Arzneimittel, winkte schnell mit der Genehmigung für weitere Tests. Bemerkenswert, hier wird im Sommer gleich Phase 3 eingeläutet. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren benachbarten Virologen oder Epidemiologen oder einfach in der Redaktion der Bild. Zurück zum Aktienkurs. Schwuppdiwupp ging es für Moderna mit gelegentlichem Schluck auf ein Rekordhoch von über 80 Dollar bzw. etwas unter 80 Euro. Diesen Höhepunkt hat das US-Unternehmen aber auch schon hinter sich gelassen. Da werden nämlich die Teilgewinne der Early Adapter gerade eingestrichen. Neuanstieg sehen wir gerade als holprig an. Eher am Rande der Impfstoff-Aktienkurs-Rallye bewegte sich lange Zeit Novavax. Das Impfstoffunternehmen aus den USA, genau genommen aus Maryland, startete kürzlich seine Phase 1-2 Kombitestphase am Menschen. Übrigens in Australien. Resultat, surprise, surprise, Anstieg in außerordentliche Dimensionen des Kurswahnsinns. Bisheriger Peak bei 55,25. Im November 2019 lag der Tiefstwert bei 3,28 Euro, also knapp unterhalb des aktuellen Preises für Mehrwegmasken. Je höher es hinausgeht, desto gravierender dürften indes die Schwankungen des Kurses werden. Volatilität mal in Kurzzeitaufnahmen. Die ersten Ergebnisse hinsichtlich der Sicherheit des getesteten Impfstoffs und der Immunogenität gibt es wohl im Juli. Wir gehen davon aus, dass der Effekt der Gewinnmitnahmen hier ebenfalls eintritt, sofern die Daten Positives ergeben. Was passiert eigentlich, wenn die Daten negativ ausfallen? Dann finden wir Novavax und Co. bald wieder in den Regionen, in denen sich die Unternehmen 2019 stabil bewegten, dürfte aktuelle Investoren weniger erfreuen. Abschließend auch diesmal wieder ein Blick auf den medizinischen Lichtblick Remdesivir, besser bekannt als den Corona-Hoffnungsträger aus der Schublade von Gilead Sciences. Aktuell laufen weiterhin Studien zur Wirksamkeit des Mittels, von dessen Verwendungszweck Ebola mit dem Filzstift gestrichen wurde. Laut einigen Studien verkürzt das Medikament die Zeit bis zur Genesung und könnte einen gewissen Effekt auf die Sterblichkeit haben. Ganz wie gewohnt im Konjunktiv gehalten. Bereits zugelassen wurde Remdesivir als Notlösung in Japan, den USA und in Europa steht die Zulassung vor der Tür. Das Bundesgesundheitsministerium hat den Großeinkauf ebenfalls schon eingetütet und steht mit dem Bezahlzettel an der Kasse. Der Aktienkurs von Gilead hatte seinen Höhepunkt aber bereits im April. Seither läuft der Hype hier langsam aus. Mitte der Woche lag der Kurs bei rund 66 Euro. Ein Grund für den jüngsten Rückgang: der Pharmakonzern Merck kündigte zum Beispiel an, zwei Impfstoffe und ein Medikament gegen den Coronavirus entwickeln zu wollen. Dazu hat Merck die Rechte eines Medikamentenkandidaten, EIDD-2801, gekauft und wies dezent darauf hin, dass der Kandidat zwar ähnlich wie Remdesivir wirke, aber praktischerweise als Pille zu verabreichen wäre. Außerdem sei die Herstellung leicht und die mögliche Stückzahl hoch. Voilà, Merck's Aktie stieg kurzfristig um 2%. Und da die Jahresprognose zwischenzeitlich gesenkt wurde und der Pharmakonzern an der Kostenschraube drehen muss, wird das aber nicht reichen. Die steilen Kursritte fallen aus. Zuletzt lag der Kurs von Merck bei etwas über 100 Euro.
Thema 2: Der DAX und die Lufthansa.
Say yes to the world und bye bye Light Index. Der deutschen liebste Luftfahrtaktie, die der deutschen Lufthansa, könnte sich im Juni 2020 aus dem DAX verabschieden. Das sahen einige Analysten bereits im April so und auch eine aktuelle Studie der Landesbank Baden-Württemberg kommt zum gleichen Ergebnis. Jene setzte die Lufthansa kürzlich auf einen Fast-Exit-Platz. Das bedeutet wohl nicht unbedingt mehr Beinfreiheit, sondern einen freundlichen Schubs aus der Komfortzone. Warum? Der Börsenwert der Lufthansa war zuletzt drastisch gesunken, je nach Form zwischen 3 und 4 Milliarden Euro. Zu wenig für einen Verbleib in der Top-30-Liga der deutschen Wirtschaft. Aus unserer Rubrik Wissenswertes: Wann fliegt ein Unternehmen aus dem DAX? A. Der Börsenwert und der Handelsumsatz müssen so weit sinken, dass das Unternehmen nicht mehr ganz oben mitspielt und gleichzeitig muss ein anderes Unternehmen, sowohl beim Börsenwert als auch beim Handelsumsatz, mindestens Platz 25 im Ranking einnehmen. Dann kommt es zum Abstieg des einen und zum Aufstieg eines anderen. Relegationsspiel ausgeschlossen. Passiert ist das zuletzt zum Beispiel der Commerzbank, genau genommen im Jahr 2018. Jene wurde durch Wirecard ersetzt. Zurück zur Lufthansa. Was passiert aktuell mit der Aktie? Zur Wochenmitte setzte jene zum Steigflug an, kursmäßig gesehen. Montag 8,17 Euro, Mittwoch über 10 Euro und jetzt irgendwo um die 9 Euro. Gründe für den Anstieg? Unter anderem vereinbarten die Lufthansa und der Flughafenbetreiber Fraport die Gründung eines Joint Ventures zur Stärkung des Flughafens in Frankfurt. Wer da jetzt wen von der staubigen Startbahn in die Luft zieht, lassen wir mal dahingestellt. Denn auch bei Fraport sah es bis Mitte März eher dunkel bis düster aus. Bis auf 27,97 ging es abwärts. Danach berappelte sich der Flughafenbetreiber auf übersichtlichem Niveau zwischen 36 und 40 Euro. Erst jetzt zog die Aktie wieder an. Corona-Lockerung sei Dank. Nochmal zurück zur Lufthansa. Natürlich half auch das geplante Lufthansa-Rettungspaket der Bundesregierung. Wir erinnern uns, 9 Milliarden Euro will die Bundesregierung dem Kranich-Konzern spendieren, wenn die EU-Kommission mitspielt, was sie wohl nur unter Bedingungen tut, welche die Lufthansa gerade ablehnt. Übrigens ist in Brüssel, soweit bekannt, noch kein Antrag eingetrudelt. Wahrscheinlich wird das auch eher etwas mit dem Umfang der Bauanleitung eines A380 sein müssen. Schließlich gilt es, die Regeln einzuhalten, wenn auf entsprechende Weise Kapitalhilfen an ein Unternehmen gezahlt werden sollen. Diese Regeln gibt es seit ungefähr 3 Wochen bei der EU-Kommission und zwischenzeitlich wurde noch kein Staatseinstieg beim Unternehmen genehmigt. Ob das bei der Lufthansa jetzt funktioniert? Auch Ryanair-Chef und Liebling der Gewerkschaften Michael O'Leary, den Wikipedia charmant als Businessman beschreibt, hat sich schon positioniert und laut Wettbewerbsverzerrung in die Runde gebrüllt. Bei der EU-Kommission in Brüssel pfeifen indes die Spatzen vom Tower, dass mehr als ein paar Start- und Landerechte der Lufthansa abgetreten werden müssten. Dann und nur dann könnte man auch mal bei der deutschen Kapitalbetankung kurzfristig woanders hinsehen. Drehkreuz ade. In dieser Hinsicht mal ein Wort zum Kommentar von Markus Ferber, CSU, seines Zeichens Sprecher der EVP-Fraktion im Wirtschafts- und Währungsausschuss im Europäischen Parlament. Der erklärte, dass Frau von der Leyen ihre Vizepräsidentin doch bitte mal einbremsen solle. Mir scheint ein klarer Verfechter der Unabhängigkeit der EU. Egal. Aktuell hat sich die Lufthansa ja sowieso erstmal aufs Luftanhalten verlegt und das milliardenschwere Rettungspaket des Bundes abgelehnt. Vorerst. So ein bisschen. Bis ihnen was Besseres einfällt oder, Zitat, Alternativszenarien geprüft worden sind. Parallel erklärt die Lufthansa, der Aufsichtsrat stufe Hilfen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung weiterhin als die einzig gangbare Alternative ein, um finanziell nicht sofort zu crashen. Zum Anfang? Ein DAX ohne Lufthansa nach den letzten erfolgreichen Jahren? Ist das vorstellbar? Ehrliche Antwort? Ja, denn die Lufthansa fliegt derzeit mit zu wenig Sprit. Die Insolvenz wurde zwar vorerst vermieden, doch reicht das? Bricht der Markt aufgrund der Pandemie wieder ein, wird es mehr als hart für den Konzern, der sich mit dem Status quo, also dem Stillstand, nicht sehr lange auseinandersetzen kann. Selbst mit 9 Milliarden Staatshilfe als letztes Ass in der Hinterhand. Kosten senken, Prozesse optimieren, Personal abbauen. Die Liste ist länger als die Stadtbahn West. Und die Anleger dürften sensibel auf weitere Verlautbarungen des Kranich-Konzerns reagieren.
Die News.
Und wieder ein paar Nachrichten aus der Branche. Die Noris Bank, die bekanntermaßen eine Tochter der Deutschen Bank ist, bietet ihren Kunden jetzt einen Zugang zu einem Zinsmarktplatz an. Kurzfassung, wer mag, kann als Noris Bank-Kunde jetzt via Online-In-House-Angebot, also known as Noris Bank Zinsmarkt, ein Festgeld bei einer alternativen Bank im EU-Ausland eröffnen, der besseren Zinsen wegen. Unser erster Blick auf die Liste zeigt dort bisher nur das Angebot der Credit Plus. Natürlich kommt da noch etwas, verspricht das übliche Marketing-Sprech aus der vorliegenden Meldung. Die stammt übrigens aus dem Haus Deposit Solutions, die mit Zinspilot ihre hauseigene Plattform betreiben und bei Noris Bank & Co. als Anbieter der integrierbaren Lösung agieren. Wie zuvor schon bei der Hamburger Sparkasse oder der Deutschen Bank. Da hätten wir sie wieder und da schließt sich der Kreis. Irgendeine Ahnung, wie viel Grunderwerbssteuer pro Kopf in den verschiedenen Bundesländern 2019 eingenommen wurde? Nein, ich kann es Ihnen jetzt aber sagen, weil meine Kollegen von kreditvergleich.net nachgerechnet haben. Demnach kam auf jeden Bewohner der Hauptstadt Berlin 2019 ein Betrag von 400,98 € an Grunderwerbsteuereinnahmen. Im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von soliden 37,3%. Da kommt nicht einmal mehr Hamburg hinterher, die 2018 den ersten Platz in diesem Ranking übernommen hatten. Aber 2019 mit 299,25 € wieder auf Platz 2 zurückfielen. Platz 3 ging zuletzt an die Bewohner von Hessen, die statt 248,81 im Jahr 2018 nun mit 265,27 zur Kasse gebeten wurden. Ganz am unteren Ende der Pro-Kopf-Einnahmeliste landeten vorwiegend die Bundesländer im Osten. Vorletzter sind die Sachsen mit 92,91 und die rote Laterne geht an Sachsen-Anhalt mit 75,73. Die komplette Liste gibt's wie immer im Blog verlinkt. Was gab's sonst noch an spannenden News? Der Tweet der Woche stammte von Donald Trump, der sich dagegen aussprach, dass Twitter seine Aussagen einem Faktencheck unterzog. Der Ex-Businessman war daraufhin angry as hell und verkündete, dass die konservative Stimme im Netz von den sozialen Medien unterdrückt werde. Wo kommen wir denn da auch hin, wenn Twitter jetzt bei jedem Tweet einen Faktencheck macht? Fake oder Faktum? Und was, wenn der Dienst demnächst auch noch dazu übergeht, KI sei Dank, nur noch relevante Infos für meine Filterblase durchzulassen? Also grob gerechnet werde ich dann 3 Meldungen pro Tag bekommen. Schöne neue Welt. Bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.